Herr Dr. Beat Müller, ihr seid Informationsbeauftragter vom Opus Dei in der Schweiz. Was ist eigentlich Opus Dei?
Das Opus Dei ist eine weltweit verbreitete Personalprälatur der katholischen Kirche. Sie besteht zu 98% aus gewöhnlichen Katholiken. Mitglieder wechseln also weder ihren Beruf noch ihren Status in Kirche und Gesellschaft, wenn sie zum Opus Dei kommen. Was sie suchen im Werk, das ist eine seelsorgliche Hilfe, um an dem Platz, wo sie sind und wo sie auch sonst wären, ein vollwertiges Christentum zu verwirklichen. Die Zielsetzung des Opus Dei ist also eine rein seelsorgliche. Was Beruf, Familie, Wirtschaft oder Politik angeht, hat das Opus Dei gegenüber seinen Mitgliedern genauso wenig Kompetenzen wie ein Bischof gegenüber seinen Gläubigen.
Wie sieht aber die Zielsetzung von Opus Dei so näher uns?
Also das Opus Dei als Ganzes, das heisst Laien und Priester zusammengenommen, haben die Aufgabe, dahin zu wirken, dass es in allen Schichten und allen Berufen Menschen gibt, die mitten in der Welt als gute Christen leben. Nicht nur in Klöster, Kirchen, Sakristeien und so weiter, sondern mitten in der Welt. Frauen und Männer mit einem christlichen Gewissen, mit einem Verantwortungsbewusstsein, wo die anderen respektieren und mit ihnen zusammenarbeiten. In diesem Bemühen hat das Opus Dei eines der zentralsten Anliegen des Zweiten Vatikanischen Konzils vorweggenommen und sogar selber mit angestoßen. Jetzt innerhalb des Opus Dei ist es die Aufgabe der Leiter und der Priester, den Mitgliedern eine entsprechende Bildung zu vermitteln. Also das Opus Dei ist nicht bloß ein Verein, der durch Vorträge oder durch Seminarien sozusagen das christliche Bewusstsein von der Laien fördert, sondern man versucht, die Botschaft selber auf eine konkrete Art zu leben. Es wirkt also eine bestimmte Spiritualität, wobei die sogenannte Heiligung von der beruflichen Arbeit eine zentrale Rolle spielt.
Ist der eigentlich Opus Dei eine Art wie ein Orden? Geltet? Ihr habt ja gerade davon geredet, dass es eine Spiritualität hat, dass auf der anderen Seite die Mitglieder gehalten sind, das oder jenes zu machen. Und das ist ja gerade das, was zum Beispiel in der Schweiz oder auch im Ausland Anstoß zum Teil erregt. Jetzt ihr das Wort Spiritualität gesagt, das heisst, das ist der geistliche Hintergrund, aus dem uns die Mitglieder das machen. Was kann man sagen zu der Spiritualität?
Also ich möchte, Sie haben von Orden geredet. Nicht? Und oft kommt das Wort tatsächlich vor in der Presse, sei ein Orden oder ein Laienorden. Ich möchte zuerst vorausschicken, dass wir im Opus Dei für die Orden eine grosse Wertschätzung haben. Und tatsächlich haben zum Beispiel dank der apostolischen Arbeit vom Werk schon viele Menschen ihre Berufung eben gerade nicht zum Werk, zum Opus Dei, sondern zum Ordensstand entdeckt. Aber bei all dem muss man ganz klar festhalten, dass das Opus Dei in keiner Weise mit einem Orden verglichen werden kann. Also dieser Vergleich steht am Ursprung von vielen Missverständnissen. Für die Ordensspiritualität ist der Rückzug aus der Welt typisch, ist kennzeichnend. Man folgt dem Ruf, die Angelegenheiten von dieser Welt hinter sich zu lassen und sich sichtbar ausschließlich Gott zu widmen und so von außerhalb der Welt ein Zeichen für die Welt zu setzen, sogar durch eine besondere Kleidung. Beim Opus Dei ist es gerade umgekehrt. Man bleibt erst recht an dem Platz, wo man ist, und versucht, in den normalen Umständen drin ein konsequenter und froher Christ zu sein und die Welt, wie sich das Konzil ausdrückt, sozusagen von innen zu heiligen. Also wenn man das möchte auf eine kurze Formel bringen, so kann man sagen, die Ordensleute versuchen, die Welt von außen zu evangelisieren, die Opus Dei-Mitglieder von innen. Die Ordensleute setzen ein sichtbares Zeichen von konsequentem Christentum. Die Opus Dei-Mitglieder, und lange nicht nur sie natürlich, nehmen das Zeichen auf und versuchen es in konkretes, gewöhnliches Alltagsleben umzusetzen.
Aber es gibt doch da die Priesterbrüderschaft, oder? Vom Opus Dei. Da sind ihr aber Priester äußerlich gekennzeichnet. Oder wie ist das, Herr Dr. Müller?
Ja, wir sind also Priester, die haben die Kleidung, die weltweit die übliche ist. Das heisst aber nicht, dass Priester natürlich Ordensleute sind. Das ist etwas anderes.
Wir haben immer wieder gehört, und das ist einer der grossen Vorwürfe, was man Opus Dei macht, es sei elitär. Es tut sich also quasi nur um die Oberschicht in unserer Gesellschaft interessieren, um reiche und sehr gescheite Leute. Man hat ja heute davon geredet, dass immer sehr gescheite Leute bei Opus Dei engagiert sind. Wie ist das echt ganz genau?
Also das Opus Dei ist nicht elitär, das ist schlicht falsch. Und es kommt von daher, dass gewisse Leute nur die wenigen Opus Dei-Mitglieder beachten, die in wichtigen Positionen sind und alle anderen übergehen, so als gäbe es sie gar nicht, obwohl sie die Mehrheit sind. Das Opus Dei hat eine Botschaft, die keine nationale und auch keine soziale Grenzen kennt, wie Kirche selber auch. Es interessiert sich für Menschen aus allen Schichten, von der Professorin und dem Unternehmer bis hin zum Arbeiter und zur Bäuerin. Und tatsächlich finden wir unter den Mitgliedern des Opus Dei selber eine solche grosse soziale Vielfalt. Wenn man den Gründer des Opus Dei gefragt hat, welche Arbeit dann die bessere sei, die von einem Intellektuellen oder die von einem manuellen Arbeiter, dann war seine Antwort gewesen, die Arbeit ist die bessere, die mit der grösseren Liebe zu Gott gemacht wird. Das also ist das Kriterium und nicht die Art der Arbeit.
Herr Dr. Müller, ich glaube, wir sind damit jetzt schon ein bisschen an einem Punkt angekommen, wo wir einmal einen Unterbruch machen sollten, für unseren Hörer Gelegenheit zu geben, Atem zu schöpfen. Ich spiele eine Musik. Vielleicht habt ihr Freude an der Musik. Herr Dr. Müller, ihr habt vorher gerade davon geredet, dass Laien und Geistliche im Opus Dei organisiert sind. Weiss man ungefähr, wie viel Prozent Laien sind und wie viel Prozent Geistliche, also Mitglieder sind?
Jawohl, also der grösste Teil sind also Laien, sind 98%. Priester sind 2%, sogar weniger als 2%. Einfach die, die nötig sind für die geistliche Betreuung.
Ihr bringt mich damit gerade auf eine Frage, nämlich, wie ist eigentlich Opus Dei strukturiert oder organisiert in der ganzen Welt? Man hat inzwischen vernommen, dass das ja eine Bewegung ist, die in der ganzen Welt arbeitet. Wie ist das?
Also juristisch gesehen hat das Opus Dei die Form von einer sogenannten Personalprälatur. Ich habe das schon erwähnt. Das ist eine Rechtsfigur, die erst durch das Zweite Vatikanum möglich geworden ist und die dann 1982 nach jahrelangen Studien in Zusammenarbeit mit über 2000 Bischöfen auch, also auf das Opus Dei angewendet worden ist. Damit hat das Opus Dei keine Privilegien bekommen, sondern ein Kleid, das seinem hundertprozentig laikalen Charakter angemessen ist. Also man kann sagen, ein Massanzug. Der Vorsteher der Prälatur ist nicht etwa ein Abt oder ein Präsident, sondern ein Prälat, der eine ähnliche Stellung hat wie ein Bischof in seinem Bistum. Der Prälat leitet das Opus Dei kollegial zusammen mit je einem Rat für die Frauen und für die Männer. Und die Räte bestehen zum grossen Teil aus Laien. Dann ist die Prälatur geografisch unterteilt in Regionen. Dort wird der Prälat vertreten durch einen Regionalvikar, der die Leitung in seiner Region wieder ausübt, zusammen mit zwei Räten. Und schließlich kommt noch die lokale Ebene, das sind die einzelnen Zentren. Dort wird die Leitung ausgeübt von jeweils mindestens drei Laien.
Könnte man dann sagen, dass Opus Dei so eine Art Weltbistum ist, wo da die Regionen so quasi einzelne Bistümer sind?
Nein, das kann man nicht so sagen. Das Opus Dei hat zwar eine Struktur, die mit der Diözese vergleichbar ist. Es ist aber selber kein Bistum, darum heisst es ja auch Personalprälatur und nicht etwa Personaldiözese. Es handelt sich einfach um eine weltkirchliche pastorale Einrichtung zur Förderung vom Christentum mitten in der Welt, die die seelsorgliche Arbeit in der Diözese unterstützt und erweitert, ohne sich darin einzumischen. Die Laien der Prälatur bleiben vollgültige Mitglieder von ihrer Diözese. Das heisst, dass die Diözesanleitung gegenüber den Opus Dei-Angehörigen die genau gleichen Kompetenzen hat wie gegenüber allen anderen gewöhnlichen Katholiken von seinem Bistum. Es gibt sehr viele Bischöfe, die um diese Art von Unterstützung sehr froh sind. Das zeigt unter anderem die Tatsache, dass über 1200 von ihnen um die Seligsprechung vom Gründer gebeten haben. Und auch jetzt kürzlich, dass 200 von ihnen extra zur Seligsprechung vom Gründer gereist sind.
Es gibt aber doch eine ganze Reihe von Mitgliedern vom Opus Dei, die in der Diözese arbeiten. Zum Beispiel im Bistum Chur ist bekannt, dass da der Leiter vom Priesterseminar, der Herr Dr. Rutz, ein Mitglied ist vom Opus Dei. Jetzt gibt das eigentlich keinen Konflikt, eine Art quasi Zielkonflikt zwischen dem, was der Herr Dr. Rutz gegenüber dem Opus Dei muss machen auf der einen Seite und gegenüber dem, was er muss machen für das Bistum im Allgemeinen. Gibt es da keine Zielkonflikte?
Ja, also zuerst muss ich sagen, dass es also nicht sehr viele Opus Dei-Mitglieder sind, die also in diesen diözesanen Positionen arbeiten. Das sind sehr wenig. Kompetenzkonflikt gibt es keinen, das ist ausgeschlossen. Erstens ist es ja schon so, dass das Opus Dei selber sich nicht um solche Aufgaben bemüht und auch nicht Mitglieder bemüht sich um solche Aufgaben. Das Opus Dei hat ja ganz andere Zielsetzung. Die Initiative kommt also immer von der Diözese selber. Und wenn dann jemand vom Opus Dei in Dienst von der Diözese tritt, dann ist er für seine Tätigkeit allein der Bistumsleitung gegenüber verantwortlich. Vom Opus Dei kommt er keine Anweisungen über und er ist ihm auch keine Rechenschaft schuldig. Prälatur überlässt ihnen also die gleiche volle Freiheit wie den Laienmitgliedern in ihrem beruflichen oder zum Beispiel auch politischen Engagement.
Ein weiterer Vorwurf, den man dem Opus Dei macht, der also sehr stark breitgeschlagen wird, das ist, dass Opus Dei besonders geschickt heige, Vergelt zu machen, in dem Sinn. Also die Finanzen, das sei etwas Schlimmes bei Opus Dei. Wie ist das, Herr Dr. Müller?
Also das ist etwas ganz Normales. Man muss zwei verschiedene Sachen klar auseinanderhalten. Nämlich einerseits Prälatur Opus Dei und andererseits die zivilen Sozialwerke, zum Beispiel Studentenhäuser, Arbeiterbildungszentren, Schulen und so weiter, in denen Prälatur verantwortlich ist für die seelsorgliche Betreuung. Die Situation der Prälatur ist die folgende. Mitglieder sind ja alles Laien. Und das heisst, dass sie als normale Berufsleute selber für ihren Unterhalt sorgen. Ihre apostolischen Tätigkeiten, so wie sie die entwickeln, machen sie aus freier, persönlicher Initiative, sozusagen Privatinitiativen. Oder? Sie sind also keine kirchliche Angestellte und beziehen darum auch keinen Lohn von der Prälatur oder überhaupt von der Kirche. Und das bedeutet, dass Prälatur grundsätzlich, mit gewissen Ausnahmen, die das Kirchenrecht vorschreibt, kein Geld hat. Jetzt das Sozialwerk, das ich vorher angesprochen habe, sind, ich habe es schon angetönt, ziviler, also laikaler Natur, nicht kirchlicher Natur, und werden von Zivilpersonen in persönlicher, freier Initiative gegründet und geleitet, sagen das Mitglieder vom Opus Dei oder auch andere Leute. Jedes einzelne von diesen Werken ist finanziell selbstständig. Als erstes stützt man sich auf eigene Mittel, also in einem Lehrlingsheim oder in einem Studentenheim zum Beispiel auf Mieten, die man einnimmt. Als zweites kommen Beiträge von den Mitgliedern vom Opus Dei, aber auch von vielen anderen Personen, die die Sache unterstützenswert finden. Und schließlich bemüht man sich auch um öffentliche Zuschüsse. Also das Ganze ist so geregelt wie irgendeine Unternehmung von dieser Art.
Ihr dürft in Zürich arbeiten. Wenn man jetzt ein Beispiel nehmen, wie ist jetzt die Präsenz von Opus Dei in der Stadt Zürich? Was für Heim und so weiter hat sich da, wenn man vielleicht gerade ein paar könnte sagen, dass es so ein bisschen konkret ist?
Jawohl. Also das Opus Dei selber, das ist ja, das sind die Leute, die nach dem Geist leben. Nicht? Und in Zürich gibt es also einige Leute, die Mitglieder sind vom Opus Dei, die verschiedenen Berufe. Es gibt Polizisten, es gibt Hausfrauen, es gibt Studenten und so weiter. Und dann gibt es auch ein paar solche soziale Werke, die das Opus Dei drin, also die geistliche Betreuung, übernimmt. Und das sind also namentlich in Zürich Studenten- und Studentinnenhäuser, Studentenhaus Alamos, Studentenhaus Fluenteren, Studentinnenheim Sonec. Es hat auch ein Frauenbildungszentrum und ja, noch zwei, drei Sachen mehr.
Und der Sitz von Opus Dei in der Schweiz, der ist auch in Zürich, oder wie ist das?
Richtig, der Sitz vom Opus Dei ist auch in Zürich. Das ist also dort, wo der Regionalvikar wohnt und auch die Räte wohnen, die leitenden Räte wohnen.
Wenn sich also jemand informieren will, kann er über Telefonnummer 111 eure Nummer und eure Adresse in Zürich haben, damit er sich genauer kann das Bild machen kann, was ihr habt und was ihr macht. Ja. Herr Dr. Müller, ich muss eben sagen, dass wir jetzt am Ende von unserer Sendung angekommen sind. Ich danke euch, dass ihr zu Radio Rotto gekommen seid und dass ihr uns so ein paar Sachen gesagt habt, die im Rahmen dieser Sendung überhaupt möglich sind. Ich wünsche euch persönlich alles Gute in eurer Arbeit. Ihr seid ja als Seelsorger tätig in Zürich. Alles Gute und kommt gut um uns in die Ausserschweiz. Merci vielmals. Damit sind jetzt wir euch schon am Ende von unserem heutigen Kirchenmagazin angekommen. Ich wünsche euch allen zusammen eine gute Woche. Ganz besonders, weil wir heute am Sonntag an unsere Kranken kommen. An die, die alleine waren. Ihnen sage ich, habt Vertrauen. Nach unserem Glauben sind wir ja nicht ganz alleinig. Macht es uns gut.